Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ist ja so ein spannendes Thema, finde ich, Sterbefasten. Wir würden uns gerne eben vorstellen. Mein Name ist Christiane zu Nieden. Ich bin 64 Jahre alt. Seit 30 Jahren ehrenamtliche Sterbe- und Trauerbegleiterin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und halt eben vor jetzt mittlerweile 8 Jahren ist meine Mutter verstorben, hat das selber eingeleitet sozusagen, ihr Sterben, und das fand ich so spannend, so irre und so bewegend, dass ich darüber halt eben dieses Buch geschrieben habe. Stellst du dich eben noch vor?
Ja, mein Name ist Hans-Christoph zu Nieden. Ich bin Arzt für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin und seit einigen Jahren in Ruhestand, aber seit einem Jahr arbeite ich wieder stundenweise in einem großen Hausarztzentrum und betreue dort auch ein Heim, wo auch das Thema Ernährung und Flüssigkeit am Lebensende eine große Rolle spielt. Und unser Thema ist Kommunikation am Lebensende, und mit diesem Thema sind wir in Deutschland unterwegs.
Ja, ich würde Ihnen gerne etwas aus dem Buch vorlesen, das wir Sterbefasten genannt haben. Und da würde ich Ihnen gerne aber meine Mutter vorstellen. Meine Mutter ist in Paris geboren, heißt Jacqueline, ist die Rechte von den zwei mit ihrer Schwester, da ist sie ungefähr 18 Jahre alt. Er hat ihre Jugend im Elsass verbracht und dort auch meinen Vater kennengelernt, der dort studiert hat. Noch am 17. Januar 2010 hatte meine Mutter gemeinsam mit all ihren Lieben ihren 88. Geburtstag gefeiert. Sie hatte den Tag perfekt und richtig genossen. Weiter. Und alle waren gekommen, alles schien perfekt. Wer meine Mutter kannte, erinnert sich an eine liebenswürdige, nette, adrette Frau, immer farblich und gut passend gekleidet, gut duftend nach Eau de Lancôme. Und sie lachte gerne, war geistig rege, übte täglich französische Vokabeln, um in ihrer ersten Muttersprache fit zu bleiben, hatte nur kleine Gedächtnislücken in Bezug auf Termine und Namen, aber ansonsten war sie interessiert am politischen Geschehen sowie an Fußball, an der Arbeit der Kinder und den Plänen der Enkel. Sie hat ihre Krankheiten in ihrem Leben alle gut meistern können, auch die Hüftprothesen, die sie seit 27 Jahren vor ihrem Tod beidseits eingesetzt bekommen hatte. Überlegen Sie mal, knapp 3 Jahrzehnte, dieselben Kunsthüften. Das kam uns vor wie eine Rekordzeit. Und ich bin mir sicher, dass sie das nur so lange möglich geschafft hatte, damit zu leben, durch sture, konsequente tägliche gymnastische Übungen im Bett und durch das Beibehalten ihres geringen Körpergewichtes. Aber auch diese alten Hüften bereiteten ihr im Laufe der Zeit immer mehr Sorgen. Die Einschränkungen im alltäglichen Leben wurden immer größer, bis die Probleme von ihr selbst nicht mehr zu lösen waren, so wie das Leben halt eben ist. Sie konnte ab einem gewissen Zeitpunkt kaum noch tragen, kaum noch laufen, sich nicht mehr bücken. Wenn sie sich gebückt hatte, nicht mehr hochkommen. Sie konnte nur noch auf dem Rücken liegen, nicht mehr auf der Seite. Sie hatte Angst vorm Stürzen. Sie hatte zusätzlich auch noch Konzentrationsprobleme, häufig Schwindel, kaputte Knie, konstante Magen-Nüchtern-Schmerzen, Unverträglichkeit von Essen, häufige Übelkeit. Die Blase verlangte viele Toilettengänge. All diese körperlichen Symptome hatten einschneidende Auswirkungen auf ihr alltägliches Leben. So waren keine Spaziergänge möglich mehr. Sie konnte nicht mehr alleine einkaufen, den Müll nicht mehr wegbringen, nicht mehr waschen, nur noch fraktioniert Geschirr spülen. Das lange Stehen schmerzte. Sie hatte keinen Spaß mehr am Kochen, da der Magen nichts mehr vertrug. Außerdem hatte sie Unverträglichkeiten gegen ganz viele Lebensmittel. Sie traute sich keine langen Fahrten mehr zu, wegen fehlender Pinkelpausen, zum Beispiel auf der Fahrt ins Theater. An Urlaubsreisen war überhaupt nicht mehr zu denken. All diese sich häufenden Unfähigkeiten und Unmöglichkeiten ließen sie zunehmend in Unselbstständigkeit geraten. So musste sie immer mehr delegieren und war immer mehr davon abhängig, ob jemand Zeit und Lust hatte, etwas für sie zu tun. Natürlich war auch ihr Umfeld gealtert, die Freunde und die Verwandten. Sie starben innerhalb kurzer Zeit, ihre Freundin und ein enger Verwandter, in hohem Alter. Ihre beste Freundin erkannte sie nicht mehr wegen Morbus Alzheimer. Aber auch das Leid der Welt hat sie belastet und so konnte sie kaum noch Nachrichten schauen, Krimis konnte sie nicht mehr ertragen und sie lenkte sich ab mit Tiersendungen. Und dann war da noch der Winter mit seinen nicht mehr enden wollenden dunklen Tagen und die Schneeberge, die von der Fahrbahn in die Parkbuchten geräumt wurden, wodurch das Vorfahren eines Autos vor ihrem Hause unmöglich wurde. Dadurch traute sie sich kaum noch hinaus und konnte kaum noch zu uns zu Besuch kommen. Ich frage mich, wann endlich ein Sommertag käme, ein Sonnentag, dass der Frühling seine Vorboten schicken würde. Mama liebte den Frühling. Vielleicht hätte sie dann ihren Plan zu sterben noch etwas zurückgesetzt. Am Tag vor Rosenmontag hole ich sie morgens ab. Ich will sie nach Hause holen. Wir wollen den Tag gemeinsam verbringen. Sie möchte mir wieder helfen bei Alltäglichkeiten, die Wäsche falten, alles das, was sie gut auf dem Sofa sitzend noch machen kann. Doch sie lehnt es heute auch ab, bei mir zu duschen, was sie sonst einmal die Woche tut, weil sie mich als Sicherheit in der Nähe haben will. An diesem Sonntag ist sie zu müde. Sie liegt fast nur ausgestreckt auf dem Sofa und klagt. Kommt kurz zum Suppeessen in die Küche, hat aber Magenschmerzen. Sie klagt seit Jahren darunter und leidet da, dass sie immer wieder Magenschmerzen hat. Mit kleinen Zwischenmahlzeiten, einem speziellen Medikament, hat sie bisher die Schmerzen gut in den Griff gekriegt. Aber jetzt scheint nichts mehr zu klappen. Sie scheint angeschlagener zu sein als vorher. Und unser kleiner Hund Schippi sitzt neben mir auf dem Sofa und ich setze mich auch dazu. Fußpflege soll ich heute auch nicht machen. Sag mal, Christiane, ich will sterben. Wie mache ich das? Ich kenne diese Frage. Sie hat sie mir in den letzten 3 Jahren des Häufigeren gestellt. Wir haben ab und zu schon über die Möglichkeit gesprochen zu sterben, aber nie konkret. Wie oft hat sie gesagt, ich bin ja mal gespannt, woran ich mal sterben werde. Heute kontert sie auf jedes Argument, warum sie noch leben solle, warum es sich noch lohne, für wen sie noch in diesem Leben wichtig sei, dass sie ja noch Zeit habe mit, ja aber, was soll ich denn noch, was habe ich noch von diesem Leben? Nichts kann ich mehr selber machen, zu allem brauche ich deine Hilfe, immer muss ich dich belasten. Wie alt soll ich denn noch werden? Kann ich nicht meine Schlaftabletten alle auf einmal nehmen? Reicht das nicht? Nein, Mama, das reicht nicht. Davon bekommst du Bauchschmerzen, schläfst vielleicht länger, aber erbrichst vielleicht eher und stirbst dann an deinem Erbrochenen. Das ist kein schöner und kein sicherer Tod. Wie lange dauert es denn noch, bis ich sterbe? Ach, Mama, du bist alt und hast viele Gebrechen, aber keines davon bringt den Tod. Ja, aber kann mir denn Christoph, mein Mann, nicht einfach eine Spritze geben? Das kann er doch, er ist doch Arzt. Nein, Mama, das geht eben nicht. Du weißt doch, wenn das irgendwie rauskäme, wird er seine Approbation verlieren. Außerdem weiß ich nicht, ob er mit der Tatsache, dir die Todesspritze gegeben zu haben, weiterleben könnte. Das kannst du nicht von ihm erwarten, dass er das macht. Aber wie soll ich es denn machen? Was würdest du denn tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Tja, und dann habe ich gesagt, ich würde einfach, das Wort läuft mir heute noch nach, ich würde einfach die Ernährung und die Flüssigkeit weglassen. Du meinst, wenn ich sterben will, dann sollte ich nichts mehr essen und trinken? Geht das denn? Kann man dann das aushalten und durchhalten? Ich erinnere mich noch gut an viele Sterbebegleitungen, die ich schon in meinem Leben gemacht habe, bei denen die Sterbenden krankheitsbedingt oder auch selbstgewählt die Nahrungsaufnahme verweigert haben und zum Teil auch die Getränke ausgeschlagen haben. Sie haben diesen Verzicht alle gut ausgehalten. Es schien ihnen in ihrer Situation nicht einmal besonders schwer zu fallen. Ich versuche meiner Mutter kurz zu erklären, wie der Sterbeprozess in einem solchen Fall abläuft. Wenn du nichts mehr isst und trinkst, versagen allmählich deine Nieren. Das bedeutet, du würdest immer müder und schläfriger werden bis zur Bewusstlosigkeit. Du würdest also sozusagen in den Tod hineinschlafen. Mit guter Mundpflege und liebevoller Betreuung, glaube ich, kann das ein recht angenehmer Tod sein. Früher starben die kranken und sehr alten Menschen alle an Auszehrung. Das war nichts anderes. Da galt halt eben diese Sterbeart noch als normal und war nichts Ungewöhnliches. In diesem Moment kommt mein Mann Christoph mit einer Jeans in der Hand die Treppe herunter. Christoph, Mama will unbedingt sterben. Christoph, der ein wunderbares Verhältnis zu meiner Mutter hat, schaut sie an und sagt, ich traue es mich ja kaum zu sagen, aber könntest du mir vorher noch einen Knopf an meine Hose nähen? Wir haben alle drei von Herzen gelacht. Bei meiner Mutter mischen sich ein paar Tränen dazu, aber dann wendet sich Christoph ernsthaft meiner Mutter zu. Auch er hält den Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit für eine würdige Form des selbstbestimmten Sterbens und bestätigt ihr, dass er diese Sterbeart von vielen Patienten gut kennt. In vertrauter Umgebung und mit liebevoller Begleitung kann das eine schöne Art sein zu sterben. Mein Mann und ich haben gelernt, dass es wichtig ist, geäußerte Sterbewünsche von Patienten ernst zu nehmen und nicht gleich mit Gegenargumenten vom Tisch zu fegen. So halten wir es auch bei meiner Mutter. Wir sprechen in unserer Familie viel über die Themen Tod, Sterben, Trauer, Beerdigung und Trauerfeier. Auch mit unserer Mutter, ebenso wie mit unserer mittlerweile erwachsenen Tochter. Ich fahre am nächsten Tag frühmorgens zu meiner Mutter in die Wohnung, die gerade versucht, zur Toilette zu gehen. Augenblick. Die gerade versucht, zur Toilette zu gehen oder sagen wir besser, zu schaukeln durch die vielen Schlaftabletten. Dadurch ist kein sicherer Gang mehr möglich. Es besteht immer die Gefahr, dass sie stürzt. Sie kann keinen Gedanken fassen und halten. Ihr Gehirn ist vernebelt. Ich bin sauer. Wenn sie schon sterben will, dann doch nicht benebelt, sondern aufrecht und bewusst. Diesen Anspruch hätte ich an mich selbst und auch irgendwie an meine Mutter. Und außerdem, wenn sie mich schon als Betreuerin im Sterben bei sich haben will, dann will ich, dass sie mir erklärt, warum sie so handelt und mir nicht Gewissensbisse mich damit zurücklässt. Ist es das, was mich wütend werden lässt? Was soll ich tun, sie anbetteln, etwas zu sich zu nehmen, ihr mit Gewalt Essen und Trinken einflößen, sie anbrüllen, wachrütteln? Soll ich sie etwa einfach alleine lassen? Ich erkläre Mama nach einigem Hin und Her, dass ich heute Nacht bei ihr bleiben werde. Aber sie solle doch endlich die Tabletten weglassen. Ich bin bei Mama und helfe ihr, sich frisch zu machen. Seltsamerweise ist meine Wut über Nacht verflogen. Als meine Mutter kommt, protestiert meine Mutter kurz, dass sie in Berlin hätte bleiben sollen. Sie solle sie doch so in Erinnerung behalten, wie sie war. Aber wie soll meine Tochter begreifen, akzeptieren, dass ihre Oma irgendwann tot ist, wenn sie sie doch zufrieden und lebendig in Erinnerung hat? Wie soll sie den Tod begreifen, wenn sie nur das Leben betrachtet? Um den Tod eines Menschen gut betrauern zu können, gehört das Begreifen dazu. Und das kann man am besten durch ein körperliches Dabeisein. Anfassen, den Unterschied zwischen lebendig und tot sein fühlen und mit allen Sinnen erleben und sich damit befassen, eben begreifen. Gemeinsam reden wir auf Mama ein und versuchen mit Engelszungen ihr das Leben noch einmal schmackhaft zu machen. Wir versprechen ihr mehr Anteil an unserem Leben, wir versuchen sie zu überzeugen, zu überreden, so sie ist und bleibt fest entschlossen zu sterben. Dieses Bild zeigt meine Mutter ungefähr am 8. Tag, wie meine Tochter sich über sie beugt. Und mittlerweile bekommt sie auch ihre Augen schon nicht mehr auf, wenn man dann nichts mehr trinkt und so. Dann trocknen die Schleimhäute halt eben aus und da konnte sie trotz Augentropfen schon die Augen nicht mehr aufmachen. Zwischen den Zeilen verspüren meine Tochter und ich immer noch Impulse, von ihr weiterleben zu wollen. Wir bemühen uns um Argumente fürs Weiterleben. Aber es sind unsere Argumente, unsere Sichtweisen. Mama, überleg es dir gut. Jetzt kannst du noch umkehren. Jetzt ist es noch möglich, ohne bleibende Schäden. In ein paar Tagen kommt der Punkt, an dem die Umkehr unmöglich ist. Und nur noch zu einem sehr hohen Preis, mit noch größeren Einschränkungen. Nein, sagt sie. Wenn wir sie jetzt überreden würden, weiterzumachen, wir sie überredet hätten, weiterzuleben, gingen wir wieder zurück in unser Leben und sie bliebe doch mit all ihren Unzulänglichkeiten zurück in ihrer Wohnung. Und deshalb lehne sie alles ab. Heute wirkt Mama besonders aufgekratzt. Ist es die Aussprache mit uns? Ist es die Gegenwart ihrer Enkelin? sind es die Endorphine, die beim Fasten frei werden, wie beim Heilfasten, wenn man nach ein paar Tagen ohne Nahrung sich fitter fühlt als vorher mit Ernährung. Oder ist es auch das Morphinpflaster, das bei abnehmender Körpersubstanz viel stärker wirkt? Sie erzählt ganz viel von früher, ihrer Jugend im Elsass, und im Gespräch scheinen einige Ausdrücke nur noch in Französisch, ihrer ersten Muttersprache, zur Verfügung zu sein. Und immer wieder kann sie von Herzen lachen. Sie scheint heute Nachmittag wie ausgewechselt. Aus dem Sanitätshaus hatte ich vorsorglich einen Toilettenstuhl ausgeliehen, da meine Mutter nach fast 4 Tagen ohne wenig bis keine Nahrungsaufnahme mit ihren 48 Kilo Ausgangskörpergewicht schon sehr schwach geworden ist. Nun kommt er zum ersten Mal zum Einsatz. Mama kann schon ohne Hilfe nicht mehr alleine zur Toilette gehen. Ich bin erstaunt und entsetzt, wie schnell der Abbauprozess bei einem hochbetagten Menschen vor sich geht. Hätte der Tod vielleicht auch ohne Hungern und Dursten nicht mehr lange auf sich warten lassen? Wir waschen sie noch ein wenig auf dem Toilettenstuhl, reiben ihr den Rücken ab. Ein frisches Nachthemd sucht sie sich aus. Und als ich meine Arme unter ihren Arm hindurchführe, um sie ins Bett zu heben, sagt sie: Ach, hoffentlich bin ich nicht so schwer. Wenn ich doch nur schon Flügel hätte. Heute bitte ich dich, ein paar Freunden und Verwandten Bescheid zu sagen und ihnen zu erklären, wo ich noch lebendig bin, warum ich mich verabschiede. Ach, und der einen Kegelschwester musst du noch zum Geburtstag schreiben, sonst kommt es nicht mehr rechtzeitig an. Die Leiterin des Seniorenkreises bedankt sich für die Wünsche und gesteht, dass sie in keiner Weise verwundert sei, da meine Mutter ihr zu Weihnachten eine Wunschkarte mit dem Hinweis geschickt hätte, dass dies ihr letztes Weihnachten sei. Die Schwierigkeiten beim Wasserlassen sind heute groß. Sie sitzt auf dem Toilettenstuhl, gestützt von uns, und hat heftigen Drang, aber es klappt nicht. Da sagt meine Schwester: Mama, denk an die Elefanten im Dresdner Zoo aus dem Fernsehen. Da haben die Pfleger immer push, push, push gerufen, wenn die Elefantin auf den Schwangerschaftsteststreifen pinkeln musste. Ja gut, aber ich will nicht so einen Test machen. Was haben wir alle gelacht. Und das Pipi lief, die Entspannung brachte es wohl. Am Nachmittag bittet mich meine Mutter, ihr einen Spiegel zu geben. Ich will mal sehen, wie ich aussehe, wenn ich sterbe. Und nach einem kritischen Blick in den Spiegel sagt sie: Och, ich habe mich ja kaum verändert. So habe ich mich auch noch in Erinnerung. Naja, und ohne Zähne sehen alle alt aus. Im Laufe des Tages bekommt Mama plötzlich hohes Fieber. Vielleicht ist es ein letztes Aufbäumen ihres sterbenden Körpers. Oder ist es einfach eine Lungenentzündung? Diese Erkrankung wurde in früheren Jahren als Freund der Sterbenden bezeichnet. Quält sie das Fieber? Wir unternehmen nichts. Schließlich will sie sterben. Sie ist heute nicht immer ansprechbar. Wir wechseln häufiger die Wäsche, trocknen sie ab und reiben sie langsam und vorsichtig ihr Gesicht auch ab. Waschen sie mit einem feuchten Waschlappen und plötzlich ruft sie: Oh, da sind ja überall Sterne. Ach, wie schön, ganz viele Sterne am Himmel. Mein Mann hat künstlichen Speichel besorgt, den wir ihr ab und zu in den Mund sprühen. Zuvor haben wir den Speichel selber uns in den Mund gestäubt, um ihn geschmacklich zu testen. Er schmeckt gar nicht so schlecht. Aber auch die anderen Schleimhäute sind trocken. Wir cremen alles ein. Selbst die Augen kann sie allmählich nur noch unter Gabe von Augentropfen öffnen. Sie reiben wie Reibeisen, sagt sie. Die Abstände zwischen ihren wachen Phasen werden von Tag zu Tag größer. Ab und zu äußert sie Magenschmerzen, dann spritze ich ihr ein Schmerzmittel unter die Haut. Sie schläft viel und ganz ruhig. Das heftige Fieber verschwindet einem nach einem Tag so schnell, wie es gekommen war. Mama ist nie allein. Immer ist eine von uns drei Frauen bei ihr. Es ist Freitag, der 12. Abend. Mama wird noch einmal wach. Das Fieber ist vorbei. Nun muss sie nicht mehr zur Toilette. Alle Flüssigkeit, die der Körper noch hatte, scheint ausgeschwitzt. Das muss doch den Nieren den letzten Stoß versetzen, oder? Es kann nicht mehr lange dauern. Ob Christoph mit seiner Schätzung Samstag recht hat? Bisher lag er selten falsch. Dann hätten wir Mama noch einen Tag. Ein seltsames Gefühl. aber nicht nur ein schlechtes, sondern auch ein Gefühl der Erleichterung, wenn sie es endlich geschafft haben wird. Mama fragt plötzlich, dauert es noch lange? Ich antworte, nein, Mama, bald hast du es geschafft. Ja, dann ist ja gut. Ich spüre noch was, da ist noch Leben. Kurze Zeit später ruft sie, jetzt bin ich tot. Nein, Mama, noch nicht ganz. Nicht? Nein? 5 Uhr früh, ich bin wieder bei meiner Mama. Meine Schwester hat ein wenig auf dem Sofa im Wohnzimmer geschlafen und setzt sich gerade, als ich komme, zu ihr ins Bett. Mama hatte eine ruhige Nacht. Auch ich setze mich auf die andere Seite vom Bett und jede nimmt eine Hand. Wir überlegen, ob wir sie noch einmal frisch machen oder ob wir sie einfach in Ruhe und Frieden liegen lassen. Sie reagiert auf keine Ansprache mehr und atmet ganz leise. Der Puls hat schon viele Aussetzer. Wir bleiben noch eine Weile sitzen, eben nur so einfach neben ihr sitzen. Wir streicheln Mama und während sich meine Schwester von der Nacht frisch macht, singe ich Mama das Medizinmantra vor. Es ist zwar ein buddhistisches Ritual, aber ich denke, Buddha und Mama werden Verständnis dafür haben, wenn ich das hier anwende. Vielleicht hilft es ja ein wenig. Ich singe die schöne Melodie leise und immer wieder. Diese Form der Meditation hat mir im Alltag schon des Öfteren geholfen, in schwierigen Situationen die Ruhe zu bewahren oder wiederzuerlangen. Und meine ruhige Stimme wird Mama, so hoffe ich, auch gut tun und ihr signalisieren, dass ich bei ihr bin, dass ich mein Versprechen, sie in der letzten Phase nicht allein zu lassen, halte. In dieser ruhigen, fast heiligen Atmosphäre wird mir allmählich klar, dass der Tod schon seine Arme um Mama legt. Es wird nun nicht mehr lange dauern. Ich beende mein Mantrasingen und wähle mit dem Handy die Nummer meiner Tochter. Es ist Samstag, den 27. Februar 2010, um 7 Uhr früh.
Sterbefasten aus Sicht eines Hausarztes. Zu Beginn der ärztlichen Aufgabe, einen sterbenden Menschen zu Hause zu betreuen, steht der Auftrag. Den Auftrag erteilt der Sterbende. Schicken Sie mich nicht mehr ins Krankenhaus. Ich möchte zu Hause bleiben. Von meinem Bett aus den Blick in meinen Garten haben bis zum Schluss. Ich möchte aufhören mit Essen und Trinken. Können Sie mir dabei helfen? Die Übernahme eines solchen Auftrages erfolgt für mich nicht als Spezialist, obwohl ich mich im Laufe der Jahre auf Palliativmedizin konzentriert habe, sondern als Arzt und sterblicher Mensch. So war es auch, als mich meine eigene Schwiegermutter mit ihrem Entschluss konfrontierte. Ein Auftrag zur ärztlichen Behandlung im eigenen familiären Umfeld enthält noch eine zusätzliche Problematik. Wenn man einen Patienten behandelt, der einem besonders nahe steht, ist es sehr schwer, die für eine medizinische Behandlung unerlässliche affektive Neutralität zu bewahren. Vor allem dann, wenn die geglückte Behandlung und Begleitung die Konsequenz hat, diesen Menschen loslassen zu müssen, ihn zu verlieren. Einen sterbefastenden Menschen in seinem häuslichen Umfeld zu betreuen, bis der Tod eintritt, ist meiner Auffassung nach eine hausärztliche Aufgabe und auf jeden Fall eine, die sich der Arzt zumuten darf. Gut geglückt ist Sterbefasten dann, wenn es so durchgeführt wird, dass alle Beteiligten damit einverstanden sind und der Sterbe- und Verabschiedungsprozess im Idealfall von allen als Bereicherung empfunden wird. Im Rückblick soll es eine kostbare Zeit gewesen sein, die für wichtige Dinge genutzt werden konnte. Unerlässlich ist die Gewährleistung der Selbstbestimmung des Sterbenden, das Zuhause oder das Pflegeheim als ausgewählter Sterbeort, die gelungene Kommunikation mit den Angehörigen, das Erledigen der ungeklärten Dinge und Angelegenheiten zwischen dem Sterbenden und seiner Familie und seinen Freunden. Darüber hinaus gehört dazu, dass eine gute pflegerische und ärztliche Basisversorgung erfolgt. Diese Aufgabe ist nicht leicht und erfordert einen großen zeitlichen, körperlichen und seelischen Aufwand. In dieser Zeit bekommt man aber ungleich mehr zurück, als man gibt. Rückmeldung von Anerkennung und Dankbarkeit sowie Gewinn an Einsichten und Erfahrungen. Und diese lassen sich dann wieder für die weitere ärztliche Tätigkeit nutzen. Es handelt sich beim Sterbefasten um einen natürlichen Tod, denn eine Einwirkung von außen hat nicht stattgefunden. Der Arzt, der nach Hause gerufen wird, wenn ein Mensch nach einem Sterbefastenprozess in seiner häuslichen Umgebung verstorben ist, sollte, wenn er dieser Argumentation folgt, die Eintragung natürlicher Tod auf dem Totenschein ankreuzen. Idealerweise sollte es auch derjenige Arzt sein, der diesen Menschen in den letzten Tagen und Wochen zu Hause behandelt und begleitet hat. So habe ich es auch im Falle meiner eigenen Schwiegermutter gehandhabt. Da auf deutschen Totenscheinen zwingend vorgeschrieben ist, die Tatsache des eingetretenen Todes mit einer pathologischen Diagnose zu verknüpfen, gesundes Versterben ist dort nicht vorgesehen, habe ich akutes Nierenversagen als Diagnose eingesetzt. Die Gesellschaft scheint davon auszugehen, dass gesundes Sterben nicht vorkommt. Das Sterben ist nach dieser Logik immer an Krankheit geknüpft. Es ist für viele Menschen leichter, bei ihrem Kraftfahrzeug nach einer großen Kilometerleistung zu akzeptieren, dass der Motor irgendwann stehen bleibt, auch ohne kaputt zu sein, als beim menschlichen Organsystem, dem eben auch nur eine begrenzte Laufzeit schon von Geburt an beschieden ist. Ich bin davon überzeugt, dass ein Mensch auch gesund versterben kann. Zum gesunden Leben gehört in meinen Augen Alterungsprozess, Verschleißerscheinungen und Degeneration dazu. Und im Idealfall auch ein behütetes und schmerzfreies Sterben können, in einer selbstbestimmten Form und an einem selbstgewählten Ort.
Meine Mutter hatte sich nach einem ausgefüllten Leben entschlossen zu sterben. Ihr Entschluss stand fest. Nachdem mein Mann und meine Schwester ihr nicht die todbringenden Medikamente geben konnten und wollten, entschied sie sich für Sterbefasten. Diese Sterbeweise, die letztendlich jedem frei verantwortlichen Menschen als letzte selbstbestimmte Entscheidung zur Verfügung steht. Ich finde ein machtvolles Instrument, das jeder in sich trägt. Sie hatte ihren Entschluss selbst formuliert, für sich gefällt und ohne Druck von Dritten geäußert. Sie wollte so nicht mehr leben. Das war ihr letzter Wunsch. Hilf mir, diesen Wunsch durchzusetzen, ihn auszuführen. Und das haben wir getan, obwohl es ein so schwerer Schritt war. Wir haben es geschafft, innerhalb kurzer Zeit den Sterbewunsch meiner Mutter zu akzeptieren, unser Unverständnis, unsere Wut und unseren Ärger umzuwandeln in positive Energie, die wir auch dringend benötigten, um diese 13 Tage einfühlsam, respektvoll und liebevoll gestalten zu können. Wir haben die Entscheidung meiner Mutter schlussendlich respektiert, obwohl sie uns zu Beginn falsch erschien. Nicht zuletzt, weil wir sie noch so gerne länger gehabt hätten. Wir haben es geschafft, den Sterbewillen meiner Mutter trotz unserer anfänglichen inneren Kämpfe nicht zu verurteilen und damit die Basis für ein respektvolles Miteinander geschaffen. Wir haben ihren letzten Wunsch, den größten Wunsch, den sie jemals an uns gestellt hat, angenommen, ausgeführt, gestaltet und zur Zufriedenheit aller zu Ende gebracht. Heute zählen diese 13 Tage der Begleitung zu den wichtigsten und unvergesslichsten Erlebnissen meines Lebens. Um nichts in der Welt möchte ich diese Erfahrung missen. Und was war das für ein schwerer, mutiger Entschluss von meiner Mutter? Ja, was war sie tapfer? Und wie liebevoll, einfühlsam, bescheiden und geduldig und dabei entschlossen hat sie diese Zeit gemeistert und mitgestaltet. Für mich ist sie zu einem Vorbild geworden. Der Sterbeentschluss meiner Mutter hat meine Familie und mich nun seit 8 Jahren in Atem gehalten und es begann eine bewegte Zeit der Diskussion über Sterbefasten und Suizid. Aus diesem Grund lege ich Ihnen ans Herz, sich frühzeitig schon in gesunden Zeiten diesen Themenkomplex zu öffnen und mit Ihren Liebsten darüber zu sprechen. Vermeiden Sie nicht die Auseinandersetzung, das Grübeln, das Sprechen darüber. Irgendwann wird der Tod unausweichlich auch auf Sie zukommen. Ich würde Ihnen gerne noch zeigen, dass da war meine Mutter einen Tag tot, verstorben bei sich zu Hause in ihrem Bett, in ihrem Schlafzimmer. Das Bild hat mein Bruder 2 Jahre nach ihrem Tod gemalt. Mein Bruder war am Anfang ganz dagegen, hatte kein Verständnis für den Entschluss meiner Mutter, fand das auch schrecklich, was wir da gemacht haben, hat aber gesagt, ich verhindere nichts, aber ich bin nicht dafür. 2 Jahre nach dem Tod meiner Mutter, ich hatte sie fotografiert mit ihrem Einverständnis, Die Bilder habe ich ihm alle gegeben. Er hat sie 2 Jahre nicht angeguckt. Und nach 2 Jahren ruft er mich an und sagt, willst du mal kommen? Er ist freischaffender Künstler. Willst du mal kommen, dir angucken, was ich gemacht habe? Und da hat er dieses Bild von dem Bild sozusagen gemalt. Und dann hatte ich auch die Hände meiner toten Mutter fotografiert, weil ich ihre Hände sowieso geliebt habe. Und auch mit den dunklen Fingernägeln, das finde ich gar nicht schlimm, ich persönlich. Aber das hat er daraus gemacht. Und heute läuft mein Bruder durch seinen Heimatort, wo er wohnt, rum und sagt, ihr müsst mal meine Schwester einladen, die hält Vorträge über Sterbefasten. Das müsste jeder wissen, das Thema ist so spannend, das ist so wichtig, dass jeder darüber Bescheid weiß. Also er hat 2 Jahre gebraucht und hat mit Hilfe von Kreativität es geschafft, seinen Trauerprozess und die Akzeptanz für diese Sterbeart zu schaffen. Also wenn Sie mal in Trauer sind, denken Sie dran, jede Form der Kreativität ist genial, um mit Trauer fertig zu werden. Haben Sie noch eine Frage? Ja? Keine Ahnung, mit Mikro? Da, im Augenblick kommt jemand.
Können auch.
Ja.
Können
Sie
auch.
Soll er nach... Ah, sie kommt.
Sie kommt.
Sehen Sie, wir kriegen ein Mikro.
Ja, mein Name ist Hanjo Lehmann. Was Sie gemacht haben und was Sie beschrieben haben, finde ich gut, richtig, bewegend. Aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass der Fall, den Sie so gut bewältigt haben, vierfach privilegiert war. Es war erstens eine Person, die nicht an einer terminalen Erkrankung mit schweren Schmerzzuständen litt, so wie ich das verstanden habe. Es bestand zweitens die Möglichkeit, im häuslichen Umfeld zu sterben. Drittens, es waren die ganze Zeit, die ganzen 2 Wochen, Personen zur Verfügung, die sie betreuen konnten. Und noch ganz großes Privileg, es war, Sie haben ja selber gesagt, es braucht unbedingt ärztliche Betreuung in dieser Zeit. Es war direkt zur Verfügung, nicht nur in der Familie, ein kompetenter Arzt, sondern auch ein Arzt, der natürlich damit einverstanden war. Leider, leider ist die Realität ja so, dass viele alte Menschen erstens einsam sind, nicht in häuslicher Umgebung, sondern in einem Pflegeheim. In diesem Pflegeheim auch nur ausnahmsweise Angehörige sich wirklich längere Zeit drum kümmern können. Und was passiert, besonders in Pflegeheimen, da haben wir immer wieder den Fall, dass das Pflegeheim kooperiert mit Ärzten, die nicht regelmäßig da sind. Und wenn dann jemand sagt, ein Mann oder eine Frau, ich will durch Sterbefasten aus dem Leben gehen, sagen, wir machen das nicht. Und zwar, das war schon vor 2015 so, bevor dieses Gesetz da war. Und jetzt erst recht. Und ich muss auch darauf hinweisen, dass Sie haben einen Fall gesagt, der war bewusst eigentlich verschärft, wo Sie gesagt haben, Ihre Mutter hat gefragt, kannst du mir nicht eine Spritze geben? Nein, das darf er nicht, denn das ist aktive Sterbehilfe und die ist verboten. Aber vor 2015 und auch jetzt noch war nicht verboten, die Sterbehilfe, das heißt die Unterstützung, das zur Verfügung stellen von Mitteln, die dann der Sterbewillige oder die Sterbewillige selber einnehmen muss. Und ich finde, weil doch tatsächlich das in Ihrem Fall so eine privilegierte Situation war, ist es richtig zu sagen, Sterbefasten ist eine ausgezeichnete Methode, aber trotzdem, wenn wir das Ganze sehen, wenn wir die 800.000 oder 850.000 Todesfälle im Jahr sehen und so viele Einsame und Nichtbetreute dabei, dann müssten wir sagen, es ist gut, aber im Kern müssten wir dafür kämpfen, dass Sterbewillige das Recht haben, mit ärztlicher Hilfe und zwar auch medikamentös aus dem Leben zu gehen. Das ist meine Meinung.
Ja, ist mit Sicherheit ein gutes Argument. Und aber wissen Sie, ich würde gerne noch dazu sagen, also wir haben mittlerweile Fälle oder mehrere, das ist ja nur einer. Aber dadurch, dass wir eine Homepage haben, durch dieses Buch, werden wir häufig angesprochen. Es gibt Fälle, wo auch die Leute nicht medizinisch ausgebildet sind, wo kein Hausarzt gekommen ist. Die sind im Hintergrund geblieben, weil die durch dieses neue Gesetz so Angst haben, mitzuwirken. Aber sie sind unterstützt worden. Und im Publikum sitzt auch jemand, die ist auch medizinisch nicht ausgebildet, hat auch das Sterben ihrer Mutter wunderbar geschafft, das zu begleiten. Es geht auch. Aber die Einsamkeit und diese ganze Situation, Situation, wie sie jetzt, wie die alten Leute überhaupt jetzt im Moment leben, ist furchtbar. Aber mein Mann betreut zum Beispiel jetzt ein Heim, wo es ganz gut klappt, wenn jemand sagt, ich möchte gerne Sterbefasten machen oder es nicht explizit äußert, sondern einfach den Mund zumacht oder nichts mehr isst. Das wird unterstützt. Und wir hatten einen Fall vor kurzem, da wurde es einfach nicht unterstützt. Die haben ein Ethikkonsil einberufen. Das steht ganz riesig in dem Heim. Mit Ethikkonsil wird bei uns gearbeitet. Dann wurde im Ethikkonsil alles geklärt. Bei Schmerzen kriegst du was. Sie darf das machen. Es ist freiwillig entschlossen. Es ist einfach nicht umgesetzt worden. Also es gibt schon die Möglichkeit, es ist mit Sicherheit nur eine Möglichkeit zu sterben. Ob es die beste ist, weiß ich nicht. Aber es ist besser, als von Zug zu springen und den Lokführer zu traumatisieren oder von der Eisenbahnbrücke. Es ist eine Form von Suizid oder es geschieht in suizidaler Absicht, aber es ist nur eine Form. Aber trotzdem danke für Ihren Hinweis.
Ja, mein Name ist Marie Hölscher, ich bin Ärztin und habe vor 15 Jahren meine Mutter sterbebegleitet. Es war ein etwas anderes Thema, weil es ging auch um Verarbeitung von sehr alten, tiefsitzenden Konflikten, die aufgebrochen waren. Und deswegen war unsere Familie sehr betroffen und involviert in diese Auseinandersetzung. Am Ende hat meine Mutter leider in ein Pflegeheim gehen müssen oder ich habe sie dorthin in ihrem Einverständnis hingebracht. Sie wurde dort optimal gepflegt, weil ich jeden Tag anwesend war. Ich bin mit meiner Praxis nicht in der Lage gewesen, rund um die Uhr meine Mutter zu betreuen. Aber 2-3 Mal am Tag war ich bei ihr und hatte ein gutes Einverständnis mit dem Pflegepersonal. Das Problem heute ist, die Situation hat sich extrem verschärft. Professor Hoppe, der vorige Präsident der Ärztekammer, der hat sogar gesagt, wenn ein Arzt helfen will beim Sterben, dann darf er das machen. Er braucht keine Angst zu haben, dass ihm was geschieht. Heute ist das üblerweise Schnee von gestern. Es ist eine Geschäfteindustrie, also eine Profitindustrie, die mit den künstlichen Nahrungsmitteln, mit den Pflegeheimen, die sich zu Konsortien verbinden, zusammenarbeitet, die Druck auf die Verwandten ausübt, die kriegen auch noch Medikamente, die mit den Ärzten so zusammenarbeiten, dass die, obwohl eine Patientenverfügung vorliegt, eine PEC anlegen. Und wenn wenn eine PEC liegt, dann darf die nicht entfernt werden. Dann müssen die künstlich zwangsernährt werden. Das ist Folter, meiner Meinung nach. Das ist fehlender Respekt vor dem freien Willen von sterbenden Menschen. Es muss noch nicht mal eine Patientenverfügung vorliegen. Wenn der Wille klar dargestellt ist, vielleicht auch vor dem Pflegepersonal, mit den Angehörigen, vielleicht auch mit einem Arzt oder auch nicht, dann müsste das eigentlich durchgesetzt werden.
Es geht nur mit Aufklärung. Die Menschen müssten mehr aufgeklärt sein und halt eben jemanden einsetzen in der Vorsorgevollmacht, der notfalls für einen kämpft.
Genau.
Anders geht's nicht.
Richtig. Und deswegen müssen auch sowas ähnliches wie Arbeitskreise her, wo Angehörige sich aussprechen können zur Sterbebegleitung. Die müssen unterstützt werden. Das sind zum Teil unangenehme Geschichten, die angefasst werden müssen. Aber ich finde, wie sollen wir denn in Frieden sterben, so wie in Frieden leben? Das gehört doch zusammen.
Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, da bedanken wir uns auch dafür. Eine Möglichkeit, dieses Thema weiter in die Bevölkerung zu tragen, ist zu den ambulanten Hospizvereinen zu gehen, von denen wir auch sehr viel nachgefragt werden. Und über diese ambulanten Hospizvereine ist es auch möglich, über diese Themen Sterbefasten, aber eben auch um die Verankerung von Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten, diese Möglichkeit des selbstbestimmten Sterbens bekannt zu machen.
Ja, und wissen Sie, wenn Sie ganz einsam sind und niemanden haben, niemand, der für Sie sorgt, oder dann wirklich ist für uns eine Idee, dass man sich wirklich zu den Hospizvereinen begibt und dort mitarbeitet. Man muss nicht unbedingt eine Ausbildung machen oder die Ausbildung machen, um selber ein bisschen seine eigenen Ängste abzubauen in Bezug auf Sterben, Tod und Trauer, aber dort mitzumachen. Und wenn man nur sagt, ich kann keine Sterbebegleitung machen, das kriege ich nicht hin, aber ich backe euch jedes Mal, wenn ihr einen Stand habt, einen Kuchen, dass die einen kennen. Und wenn die erstmal einen kennen und wissen, die Frau Otto, die kommt jedes Mal, und die Frau Otto kommt, dann wird irgendwann nicht mehr in der Lage sein zu kommen und liegt im Sterben, dann wird der Hospizverein die auch begleiten. Und wissen Sie, das mit diesem neuen Paragraphen, den es jetzt gibt, diesen Paragraph 217, der wirklich alles im Grunde kriminalisiert, der ist so schwammig gemacht, das ist so schrecklich, was da im Moment läuft, der soll dieses Jahr, hoffen wir, verändert werden. Ne? Es sind 12 oder 11?
11.
11 Verfassungsbeschwerden sind anhängig und sind zugelassen und werden jetzt bearbeitet. Wir hoffen einfach, dass er verändert wird, sodass auch Ärzte, Schwestern, Altenpfleger und so weiter alle mehr Sicherheit bekommen in der Begleitung von Menschen, die zum Beispiel einen Suizid machen wollen, weil sie lebens- und leidenssatt sind. Und meine Mutter war wirklich leidenssatt. Die hatte keine Lust mehr. Sie sagt, ich würde gerne noch leben, aber nicht zu den Bedingungen, die das Schicksal mir bietet. Und das Schicksal hat ihr halt eben so viele Erkrankungen gegeben, lauter kleine. Sie hatte auch mal Hautkrebs, da ist das halbe Ohr amputiert worden. Und wissen Sie, und war da noch mehr? Wir wissen es nicht. Sie hat ja auch zum Schluss sich nicht mehr untersuchen lassen. Wenn viele Alte wollen dann keine Diagnostik mehr, die wollen keine Therapie mehr, die wollen einfach nur ihre Ruhe haben, die wollen nicht von Arzt zu Arzt und haben Angst vor Krankenhäusern. Und es ist wirklich so, dass auch was die Ärztin da gerade sagte, es ist wirklich so, dass im Grunde die Kunst im Alter, im Sterbeprozess ist die Kunst des Unterlassens. Die Kunst des Unterlassens und nicht des Mehr. Aber von Unterlassen verdient man nichts. Sie verdienen nur an Therapie. Sie verdienen, wenn sie operieren. Und wissen Sie, dann heißt es bei uns, jemand jetzt zum Beispiel, der hat Angst, dass er stürzt im Sterbeprozess. Angst zu stürzen. Ja, wenn er jetzt stürzen würde, soll er, wenn er schon sozusagen im Sterbeprozess ist, dann nochmal operiert werden und sozusagen operiert da oben hin? Warum nicht dann einfach hochdosiert Schmerztherapie geben, damit derjenige im Frieden und vielleicht etwas dosiert, damit er das alles nicht merkt, sterben kann? Aber es wird immer noch, die Angehörigen sind da mit in der Verantwortung, die rufen dann den Notarzt. Was soll der Notarzt machen? Der kennt die Situation nicht, der ist gefordert, was zu tun, also schickt er die ins Krankenhaus. Da kommen sie aber eventuell nicht wieder raus. Und eventuell kommen sie raus und haben oder wollen raus und dann haben sie noch zusätzlich sich so ein Krankenhauskeheim geholt. Zu Hause bleiben, in der Umgebung und sich notfalls, wenn jemand sich zu sowas entschließt, nehmen sie sich Urlaub, wenn sie ihre Mutter begleiten wollen. Wissen Sie, ich sage immer, wir haben im Grunde zwei Riesenaufgaben in unserem Leben. Die Kinder gut groß kriegen und die Eltern gut tot kriegen. Das hört sich krass an, aber dass die gut sterben, nämlich wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann sind meistens die Eltern, fangen an klapprig zu werden. Dann müssen wir uns um die kümmern. Und die, wenn die dann irgendwann sagen, ich will nicht mehr, also ich verstehe das, ich habe jetzt schon Probleme, bin 64. Wenn ich das noch potenziere, bis ich 88 bin, wenn da jedes Jahr so viel zukommt wie in den letzten 2 Jahren, um Himmels Willen, da mache ich vor 88 schon Schluss. Und dann will ich, dass man das akzeptiert. Und dann will ich, dass ich das zum Beispiel machen könnte. Und deshalb wollen mein Mann und ich, wir hoffen einfach, dass dieses Gesetz geändert wird oder Sterbefasten rausgenommen wird. Die Barbara Rütting, die hat ja auch eine Petition ins Leben gerufen. Also es sind viele, die versuchen, etwas zu machen, dass das sozusagen aus diesem verruchten Suizid rausgenommen wird. Ne? Es ist zwar ein suizidaler Anfangsgedanke, aber letztendlich ist es ein normales, ganz physiologisches Sterben, was danach abläuft. Ein physiologisches Sterben. Und im physiologischen Sterbeprozess werden Endorphine ausgeschüttet, wenn sie nicht mehr essen und trinken. Und diese Endorphine sind stimmungsaufhellend, stimmungsstabilisierend und schmerzlindernd. Das ist genial. Da hat der Körper etwas...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.